Charlotte und Luisa sind zweite Klasse. Endlich wird es wärmer und sie gehen im Sportunterricht wieder raus auf den Sportplatz. Heute trainieren sie Sprint, also Wettrennen. 60 Meter muss man so schnell rennen, wie man kann und kriegt eine Zensur. Der Sportlehrer sagt, ich gehe jetzt dort drüber ans Ziel. Und wenn ihr das Startsignal hört, dann rennt ihr los. Schaut immer auf mich, auf das Ziel. Guckt nicht auf eure Mitschüler oder auf den Fußboden, sonst fallt ihr hin. Die Startklappe knallt, Charlotte und Luisa rennen los. Luisa ist viel schneller, aber sie hört, wie Charlotte hinter ihr keucht. Da dreht sie sich beim Rennen um und zack, stolpert sie und fällt hin. Der Sportlehrer kommt angerannt und führt Luisa zu einer Bank. Dort legt sie den Fuß hoch, der so wehtut. Da sagt der Sportlehrer, Luisa, du lagst in Führung, du warst die Beste. Du hättest lässig gewonnen gegen Charlotte. Warum hast du dich denn umgedreht? Guck mal, was du davon hast, dein Fuß tut weh. Das Wettrennen hast du verloren, du bist nicht mal bis ins Ziel gekommen. Wenn ich dir jetzt eine Zensur geben müsste, müsste ich dir eine 6 geben. Luisa nickt nur, sie ärgert sich ja über sich selbst. Denk dran, sagt der Lehrer, immer auf mich gucken und nicht zurück, sonst kommst du nicht ins Ziel. Luisa hat sich beim Rennen umgeguckt, deshalb ist sie hingefallen und hat es nicht mal bis ins Ziel geschafft. Jesus sagt, guckt nicht zurück, sondern guckt auf mich, damit ihr das Ziel erreicht, das ewige Leben in Herrlichkeit. In der Bibel steht auch, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Amen. Dann geht wieder bitte zu euren Eltern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Liebe Gemeinde, Jesus ist unser Meister und Rabbi, eben unser Lehrer. Und Jesu Jünger bezeichnen sich auch als Schüler von Jesus oder Jesu ABC-Schützen. Im heutigen Predigtext bringt uns Jesus das ABC der Nachfolge bei. Der Predigtext, das heilige Evangelium für diesen Sonntag, steht bei Lukas im 9. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Wir haben kurze Berichte gehört über drei Menschen, die ganz unterschiedlich mit Jesus über ihre Nachfolge, über ihren Glauben reden. Jesus gibt jedem Informationen zur Nachfolge. Ich möchte das ABC der Nachfolge nennen. A wie Abwägen der Kosten, B wie Bekenntnis zu dem Gott Jesus Christus und C wie die neue Chance ergreifen.
Ich fange mit Buchstaben A an. Ein Mensch kommt von sich aus zu Jesus und verspricht ihm völligen Gehorsam sowie bedingungslose Nachfolge. Und Jesus? Der sagt nicht etwa Halleluja oder Hurra, sondern informiert ihn über die Folgen der Nachfolge. Was würde man heute über einen Pfarrer denken, der einem nachfolgewilligen Menschen sagt, überlegst dir nochmal, ob du Christ werden willst? Bei Jesus war es so, dass er gerade vorher, bevor diese Gespräche stattfinden, abgewiesen worden war in einem Dorf, wo er Quartier nehmen wollte. Christus hat kein Zuhause auf dieser Welt und Christen auch nicht. Das muss man abwägen, bevor man Jesus nachfolgt. Das Zuhause, Nester und Gruben, das steht ja für Sicherheit, Geborgenheit und Schutz. Das verspricht Jesus den Christen nicht. A, wie abwägen der Folgen, abwägen der Kosten für die Reise mit Jesus. Nachfolge ist wie eine Wanderung in den Alpen, nur ernster. Ein guter Wanderer ist ganz pingelig mit seiner Vorbereitung, nicht nur, dass er die Karte hat oder GPS oder genug Nahrungsmittel, die beste Kleidung. Alles muss stimmen, um nicht die Wanderung zu gefährden und eventuell sogar sich selbst in Gefahr zu bringen. So ist es auch mit dem christlichen Glauben. Wer Jesus nachfolgen will, soll sich vorher im Klaren darüber sein, was das alles bedeutet. Ich nenne heute nur zwei Punkte. Das erste, Verstand und Logik sind gefragt. Glaube ist mehr als Gefühl. Glauben ist auch mehr als eine erhabene Stimmung bei einem Sonnenuntergang oder der Blick von einem Berg, den man erklettert hat. Christlicher Glaube ist Erkenntnis. Ich habe erkannt, dass ich Schuld auf mich geladen habe und dass ich so nicht weiterleben will. Ich habe erkannt, dass nur Jesus mein Leben in Ordnung bringen kann und schön machen kann und will. Ich habe erkannt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der mich liebt und den ich anbeten soll. Glaube beruht auf Fakten. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben und auferstanden von den Toten. Gefühlschristen haben den Eindruck, Gott kommt und geht, je nachdem, was sie fühlen und wie sie sich fühlen. Aber Jesus ist, Gott sei Lob und Dank, kein Gefühl, sondern wahrer Gott. Jesus ist als handfester, anfassbarer Junge bei einem Zimmermann aufgewachsen. Jesus ist kein Gefühl, das vergeht, sondern der Schöpfer der Welt, der ewig bleibt. Wer das erkennt, folgt Jesus nach. Und der zweite Aspekt, den man als Kosten für die Nachfolge erwägen sollte, ist, ich kann Jesus nichts schenken. Ich komme zu ihm mit leeren Händen und auch wenn ich Jesus nachfolge, auch mein Glaube ist kein Geschenk von mir an Jesus. Es ist kein Werk von mir für Jesus, sondern Gottes Geschenk an mich, das ich benutzen darf. Vielleicht wie ein kostenloser Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen und Highest Speed Gigabit. A, wie Abwägen der Kosten der Nachfolge. Nun B, wie Bekenntnis zu dem Gott Jesus Christus. Wenn ich Jesus Christus als Gott bekenne, dann folgt daraus, dass ich alle anderen Personen und Dinge in meinem Leben unter Jesus stelle oder Jesus über diese Dinge stelle, auch über mich selbst. Jesus fordert einen Menschen auf, ihm nachzufolgen, der aber zögert. Und der Kommentar von Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es gibt mindestens vier Erklärungen für dieses Totenbegraben, was Jesus hier sagt, aber die ändern alle vier nichts daran, dass dieser Satz hart ist und hart bleibt. Da gibt es nichts weich zu erklären oder weg zu verstehen. Dieser Satz ist einer der härtesten, die Jesus gesagt hat. Jesus wird immer dort hart, wo die Rettung von Menschen auf dem Spiel steht oder in Gefahr ist. Jesus ist so hart wie eine Mutter, die ihren Säugling mit aller Kraft von der Steckdose wegreißt, damit er ja keinen Schlag bekommt. Es geht hier um Prioritäten, um das erste Gebot. Jesus will den ersten Platz in meinem Leben einnehmen, nicht einen guten dritten oder hervorragenden vorletzten Rang, sondern den ersten. Wenn Jesus die Nummer eins ist in unserem Leben, dann ist er wichtiger als die Familie, die Gesellschaft, meine Finanzen, mein Besitz, mein Ansehen. Vielleicht denkt nun jemand, ja, aber es ist doch eine sehr gute Sache, seinen Vater zu begraben. Meine Antwort, das stimmt fast immer. Nur in einem Falle nicht. Es gibt ein Sprichwort, das Gute ist der Feind des Besten. Hier ist die behauptete Anwendung des vierten Gebotes der Feind des ersten Gebotes, wenn das vierte Gebot dazu benutzt wird, das erste Gebot zu übertreten. Denn dann wird derjenige auch das vierte Gebot nicht so halten, wie es Gott will, weil das ja durch das erste Gebot geklärt und gesichert ist. Grundsätzlich gilt in unserem Leben, auch wenn Dinge oder Verhaltensweisen an sich sehr gut sind, können sie dadurch schlecht werden, dass wir sie an Jesu Christi statt stellen. Denkt nur an Geld oder Alkohol. So auch das Beerdigen der Eltern, es ist gut. Aber wenn ich es zu meinem Gott mache, wenn ich es dazu benutze, um Jesus nicht nachzufolgen, ist es schlecht. Auf den Stellenwert der Familie komme ich unter dem Buchstaben C noch ausführlicher zu sprechen. Der andere Aspekt, das andere Beispiel, Geld spenden für die Gemeinde, ist auch gut. Aber wenn es dazu dient, dass ich nicht mehr beichten will, dass ich zu Gott vermeintlich sagen kann, wir sind quitt, denn du hast ja von mir schon genug Spenden gekriegt, dann war die Spende schlecht. Ganz aktuell gilt das für den Umgang mit der Corona-Erkrankungswelle. Die Nächstenliebe gebietet uns, andere Menschen nicht anzustecken oder in eine risikoreichere Situation zu bringen. Ebenso bedeutet es, sich nicht selbst unnötig der Ansteckungsgefahr auszusetzen und als Erkrankter dann meine Aufgaben in Familie, auf Arbeit und in der Gesellschaft nicht mehr wahrnehmen zu können. Noch wichtiger ist unsere Liebe und unser Gehorsam zu Jesus Christus. Deshalb wird es in der nächsten Zeit unsere besondere Herausforderung sein, die Balance zwischen dem Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe zu wahren und nicht einfach Gott zu vergessen vor lauter Sorge wegen Corona. Nutzt die unfreiwillig gewordene zusätzliche Zeit dazu, mehr in der Bibel zu lesen, öfter Hausandachten zu halten oder überhaupt zum ersten Mal zu Hause eine Andacht zu feiern mit der ganzen Familie. Im Gesangbuch gibt es dazu extra eine Anleitung unter der Nummer 781. 781, wohl dem, der ein eigenes Gesangbuch hat, was er auch zu Hause hat. Und ein kleiner Tipp in dieser Zeit, die Regale mit Gesangbüchern sind leider noch nicht leer gefegt. Also dort kriegt ihr auf jeden Fall noch eins, auch wenn es mit dem Klopapier zurzeit schwierig sein sollte. Was kann man noch in dieser Zeit tun? Schaut euch oder hört euch Predigten an im Internet oder eröffnet eine Gebetsgruppe bei WhatsApp oder ruft euch täglich an und fragt, wofür ihr für den jeweils anderen beten könnt. Wenn ihr überlegt, wie machen wir das mit den Hauskreisen? Man könnte es auch so machen, dass man sagt, zu der Zeit, wo wir uns eigentlich zum Hauskreis treffen, ist jeder in seiner Wohnung, aber wir beten zur selben Zeit das Vaterunser, wir lesen zur selben Zeit denselben Bibeltext. Wir denken aneinander, wir tauschen Fürbittanliegen aus. Das wären Möglichkeiten. Wenn es klappt, werden wir auch auf unserer Homepage im Laufe der Woche geistliche Impulse bereitstellen. Ein Gebet, ein Fürbittgebet des Stadtökumenekreises ist jetzt schon auf unserer Homepage online. Indem wir Jesus Christus an die erste Stelle stellen, noch vor das Corona-Thema, nehmen wir eben diesem Thema die Wucht und Bedrohlichkeit. Denkt nur an das Lied 361 im Gesangbuch »Befiehl du deine Wege« von Paul Gerhardt. Da heißt es in den Strophen 7 und 8, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Und nun C. C wie die Chance ergreifen. Der dritte Gesprächspartner von Jesus bietet wieder von sich aus an, ihm nachzufolgen, aber nicht sofort. Er sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Dieser dritte Gesprächspartner hat dasselbe Problem wie der zweite. Ja, er spricht es sogar offen aus, Herr und mir zuvor. Wenn Jesus wirklich sein Herr ist, dann heißt es Jesus zuvor. Jesus zuerst und nicht ich zuerst, mir zuvor. Dann mache ich mich zum Herrn. Entweder Jesus oder ich. Beides geht nicht zusammen. Wenn ich die Chance der Rettung durch Jesus Christus ergreifen will, dann muss ich alle anderen Bindungen kappen. Wenn der Heißluftballon aufsteigen soll, muss er die Sicherungsleine kappen. Wenn das Schiff in See stechen will, muss der Anker gelichtet werden. Oder wenn ich eine Bootsfahrt unternehmen will und auf dem Steg stehe, dann sehe ich das Boot dort, dann taste ich mit dem einen Fuß da rein und merke, das Boot wackelt. Und dann habe ich immer noch mit dem Standbein, bin ich immer noch auf dem festen Steg. Aber wenn ich die Bootsfahrt tatsächlich antreten will, muss ich irgendwann mein Gewicht verlagern auf das Boot drauf. Und erst dann geht es los. Und so einen Schritt muss man tun, wenn man Christus nachfolgen will. Bei dem dritten Mann geht es darum, Bindungen zu kappen und abzubrechen, um mit Jesus verbunden werden zu können. Wer mit Jesus aufbricht, muss Bindungen an Menschen abbrechen, aber nicht für immer, sondern es ist vielleicht ein wenig so wie bei einem Handy, das man mit dem Fernseher verbindet, um Urlaubsfotos oder Videos anzuschauen. Da passiert es manchmal, dass das Video stockt oder die Diashow bleibt einfach stehen. Da merkt man, die Verbindung ist nicht gut. Was muss man machen? Verbindung abbrechen und Verbindung neu einrichten. Und genauso ist es mit unserer Bindung an die Familie oder zu Freunden. Wir sollen sie nicht für immer abbrechen, sondern abbrechen und neu knüpfen. Neu aufbauen mit einer neuen Priorität, mit einer neuen Reihenfolge. Die wichtigste Beziehung ist die zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus im Heiligen Geist. An zweiter Stelle kommen dann die Beziehungen zu den Menschen, zu den Geliebten und auch zu den weniger Gemachten. Ich muss mich nicht mehr erpressen lassen, wenn die Verwandtschaft über das Wochenende kommt und sagt, Sonntag früh wollen wir mal schön frühstücken, wir sehen uns doch so selten. Nein, ich habe die Freiheit, meine Verwandten in den Gottesdienst einzuladen. Wir sehen uns doch so selten, da möchte ich, dass er auch einmal Jesus kennenlernt, der mir so viel bedeutet, und die Gemeinde kennenlernt. Wie kostbar die Gemeinde ist und die Gemeinschaft der Heiligen, das merken wir jetzt, wenn die staatlichen Stellen womöglich ganz untersagen, dass sich die Gemeinde der Heiligen trifft. So ergreifen wir zum Beispiel die Chance, selber Jesus nachzufolgen, wenn wir andere in den Gottesdienst einladen, wie das eben bei C ist, C die Chance ergreifen. Jesus spricht aber noch einen zweiten Aspekt an bei Chance ergreifen. Der dritte Gesprächspartner will sich erst noch einmal umdrehen und von den Verwandten verabschieden. Und Jesus reagiert mit einem Satz, der Wochenspruch ist, ich weiß nicht in welcher Woche, vielleicht in dieser oder der nächsten, das habe ich jetzt gerade nicht im Blick. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Gottes Reich liegt vor uns, nicht hinter uns. Jesus ist der gute Hirte, der geht vor den Schafen, nicht hinter ihnen her. Jesus kommt uns auch zeitlich von vorne entgegen. Aus der Zukunft her kommt er uns entgegen mit dem jüngsten Gericht. Jesus kommt uns entgegen, also ist er vor uns. Wer zu Jesus will, soll sich deshalb nach vorne ausstrecken und nicht nach hinten. Denkt an Lots Frau. Als sie auf der Flucht war in Richtung rettendes Gebirge, drehte sie sich gegen das Gebot des Engels um. zur verbrennenden Stadt Sodom und erstarrte zur Salzsäule, also starb. Unsere Augen sollen dagegen immer auf den Herrn gerichtet sein, Oculi Mei Semper Ad Dominum, wie ja unser Sonntag heißt Oculi. Die Übersetzung eben von Psalm 25, 15, meine Augen sehen stets auf den Herrn. C, wie die Chance von Jesus zu ergreifen, der vor uns ist. Dass Jesus vor uns ist, merkt man nur, wenn man nach vorne guckt. Stellt euch das rein körperlich vor. Wenn ich mich umdrehe, nach hinten und zugleich nach vorne ausstrecke, dann kippe ich um. Ich sinke wie Petrus oder ich erstarre in zwei gegensätzlichen Bewegungen. Das will uns Jesus ersparen. Wie ich es den Kindern gesagt habe, wenn man beim Sprint nach hinten guckt, dann kann man stürzen. Aber auf jeden Fall verliert man wettkampfentscheidend Geschwindigkeit. Man erreicht das Ziel also später oder im Falle eines Sturzes gar nicht. Stattdessen möchte Jesus, dass wir Fortschritte machen, dass wir fortschreiten im Glauben, in der Liebe zu ihm und dadurch auch in der Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich muss mich nicht mehr schämen für das, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, dass ich als Jugendlicher vielleicht gestohlen habe oder dass ich vielleicht sogar gegen meine Frau gewalttätig geworden bin oder dass ich meinen Mann wie ein Kleinkind behandelt habe. Wenn ich es unter dem Kreuz von Jesus abgelegt habe, in der Beichte, dann ist es nicht mehr meine Schuld, dann ist es die Schuld von Jesus geworden, die er am Kreuz getragen hat und ich nicht mehr tragen muss. Dann kann ich ohne diesen Ballast weiterleben. Dann muss ich nicht mehr zurückschauen. Die Sünden meiner Vergangenheit sind nicht länger ein scheinbar notwendiger Teil meiner Biografie, kein wichtiges Merkmal meiner Persönlichkeit, das ich mit mir herumtragen muss, auch wenn es mich immer wieder nach unten zieht. Nein, durch Jesus Christus bin ich ein neuer Mensch geworden, der sich nicht mehr durch Sünden charakterisiert, sondern durch die Nachfolge Jesu Christi. Liebe Gemeinde, das Nachfolge-ABC heißt A wie Abwägen der Kosten, B wie das Bekenntnis zu dem Gott Jesus Christus und C wie die neue Chance ergreifen. Im heutigen Bibeltext wird nicht berichtet, wie die drei Männer auf Jesu Worte reagiert haben. Es bleibt offen. Und so wird dieser Text eine Frage an uns. Wie würden wir reagieren, wenn Jesus uns so zur Nachfolge auffordert? Oder wenn wir mit Jesus gehen wollen und er uns durch so harte Worte warnt? Wie reagieren wir, wenn wir harte Worte in der Predigt hören? Wenden wir uns ab oder fragen wir nach oder lesen der Bibel nach? Jesus lehrt uns das Nachfolge-ABC. Lasst uns aufmerksame Schüler Jesu bleiben und unsere Augen stets auf ihm ruhen lassen. Oculi mei semper ad dominum, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wenn man Jesus nachfolgt, hat man ihn stets vor Augen. Und das wünsche ich euch und mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.